dass nicht der Prediger betet, sondern jemand anders.
Okay, wer mag beten? Okay.
Nein,
nein.
Himmlischer Vater, danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, Vater, dass wir zusammenkommen dürfen und dass wir, Vater, zusammen Jesu Leib formen, Vater, dass wir zusammenkommen in einer anderen Vollkommenheit, dass wir einander ergänzen, so unglaublich kompliziert und wunderbar, wie nur du planen konntest. Ich danke dir, Vater, dass du uns diese Familie auf der Erde gegeben hast, wo wir doch eine geistliche Ernährung bekommen, wo wir unseren Heiligen Geist stärken können, wo wir uns erinnern können, was dein Sohn für uns getan hat und wie groß deine Liebe ist. Ich bete, Vater, dass du diese Zeit segnest. Ich bete, dass du unsere Herzen und Glauben stärkst. Ich bete, dass wir wirklich mit einer neuen Freude und Frieden in die Weihnachtszeit gehen können, Vater, und dass wir wirklich jubeln können. Nur eine Erinnerung, dass dein Sohn als Mensch zur Welt gekommen ist. Ich danke dir, Vater, für deine Liebe, für deine riesige Gnade. Ich danke dir, Vater, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen und segne diese Zeit. Ja, lass dein Wort sprechen, lass dein Wort unsere Herzen berühren und unser Leben ändern. Ich bete in Jesu Namen.
Amen.
Eine Geschichte?
Eine Geschichte, nein. Ja, für einen Prediger ist es manchmal schwierig, wenn man sich vorbereitet, was predige ich? Okay. Und wir machen ja oft so Themenpredigten. Man sucht sich ein Thema und sucht sich entsprechende Stellen, die zu dem Thema passen. Das habe ich gedacht, das mache ich heute nicht. Wer war letztes Mal da, am letzten Sonntag? Am vorletzten, wo der Frank gepredigt hat? Okay, sehr gut. Genau, ich habe mir ja gedacht, der Frank hat ja im Römerbrief angefangen, im Prinzip ganz vorne, und das mache ich einfach weiter. Der Frank hat gepredigt aus Römer 1 und aus Römer 3. Wenn man so guckt, diese Kapitel, was haben die denn für einen Inhalt, dann könnte man das betiteln mit Ungerechtigkeit der Heiden und auch das andere Kapitel, was er hatte, Ungerechtigkeit der Menschheit. Und da hat Frank halt darüber gepredigt, dass die Menschheit sich immer etwas zum Anbeten sucht und letztendlich nicht Gott im Zentrum des Lebens stellt, sondern dass sich die Heiden und die Menschheit insgesamt sich immer wieder andere Dinge suchen, indem sie praktisch ihre Lebensaufmerksamkeit und Sonstiges widmen. Er hat Kapitel 2 ausgelassen, das wollte ich jetzt einfach nachholen. Und zwar ist es betitelt mit Ungerechtigkeit der Juden. Ne? Also Ungerechtigkeit der Heiden, der gesamten Menschheit, und jetzt Ungerechtigkeit der Juden. Und man kann sich natürlich fragen, als Christ, naja, ich gehöre irgendwie gar nicht zu diesen drei Gruppen, im entferntesten Sinne, Heide nicht, Jude nicht, okay, Menschheit zwar schon auch, aber im Weiteren kann man auch sehen, dass es durchaus auch Parallelen gibt, wenn er in diesem Kapitel über die Juden spricht. Ja, ganz grundsätzlich ist das Evangelium die gute Botschaft, die gute Nachricht für uns alle. Nichtsdestotrotz braucht es für eine gute Nachricht, dass man es auch wirklich versteht als gute Nachricht, auch eine schlechte Nachricht. Da komme ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen. Und der Römerbrief ist auch nicht so ganz leicht. Gerade der Anfang geht es sehr viel darum, wie schlecht die Menschen sind. Und es geht viel um Sünde und auch, das hat der Frank beim letzten Mal auch schon gemacht und heute auch wieder, aber direkt schon am Anfang sei gesagt, das ist nicht das Ziel der Predigt, die Sünde in den Vordergrund zu stellen und dass wir umkehren müssen, sondern ich möchte den Bogen auf etwas viel Größeres machen. Das schon mal als Vorankündigung. Ich fange mal an. Und zwar geht das los in Römer 2. Ich weiß nicht, ob wir diese Serie dann in Zukunft noch weiterführen würden. Ich fände es aber eigentlich schön, wenn wir statt dieser Themenpredigten auch immer mal wieder einfach so einen ganzen Brief durchgehen und Stück für Stück weitermachen. Ob das jetzt in Zukunft so passt, weiß ich nicht, aber wäre auf jeden Fall dann ein Anknüpfungspunkt. In Römer 2 geht es los. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Er geht hier natürlich auf das ein, was er vorher geschrieben hat, in Kapitel 1, wo es darum geht, dass die Heiden sich Götzen gesucht haben, dass sie in Sünde gefallen sind und all diese Dinge. Und er spricht jetzt quasi die Juden an und sagt, ja, ich weiß, dass du das für nicht richtig hältst. Und trotzdem sagt er, du bist nicht entschuldigt. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun, also die in Kapitel 1 genannt werden. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst, wie die, die du verurteilst. Und hier in diesem Abschnitt geht es sehr viel um Richten. Und wenn man mal in die Elberfelder Studienbibel guckt, was ist denn mit diesem Begriff gemeint, dann sieht man sehr, sehr viele mögliche Übersetzungen. Und wenn es heißt, wir sollen nicht richten, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Eine Übersetzung ist zum Beispiel auch beurteilen, ne, oder einschätzen oder halt auch im juristischen Sinne jemanden verurteilen. Und wenn Paulus hier von diesem Richten spricht, ist es eher etwas, dass man den anderen auch gleichzeitig verachtet. Ja, also ein herabsetzendes Urteilen. Und es geht im Prinzip auch so ein bisschen in Richtung Selbstgerechtigkeit. Und ich habe mal einen Vergleich gehört, den fand ich eigentlich sehr gut. Stell dir vor, du hättest einen Audiorekorder um den Hals und der nimmt dein gesamtes Leben auf und speichert alles, was du sagst in Bezug auf andere, wo du sagst, das hast du nicht richtig gemacht, ne, wo du sagst, das ist falsch oder das hättest du anders machen müssen oder das hat mich verletzt. Stell dir vor, das wird alles aufgezeichnet und dann wird daraus ein Verhaltenskodex erstellt, also sozusagen ein Regelwerk, was alles richtig ist und was falsch. Und dann würdest du selber nach diesen Dingen beurteilt werden. Wie würde ich dastehen? Ja, und ich weiß von mir, da würde ich nicht gut dastehen. Und im Prinzip redet Paulus auch von solchen Dingen. Ne? Du verurteilst andere, aber du machst es selber. Und das ist immer wieder ein ganz großes Problem bei Menschen. Ich merke das zum Beispiel immer wieder, wenn es um andere Glaubensrichtungen geht, um andere Konfessionen. Da ist sehr schnell so ein von oben herabgucken. Die haben das nicht richtig, das ist nicht gut, wie die das machen, das führt in eine falsche Richtung. Und so objektiv mag das ja vielleicht auch so sein, dass manche Dinge nicht richtig sind, aber es ist so ein Gefühl mit dabei von oben herab. Und dann sagt Paulus, das ist nicht gut. Wenn man so ein bisschen vorgreift in Römer 14, ist so ein bisschen anderer Kontext, aber er sagt dort, wer isst, da geht es um bestimmte Speisen, die manche essen und manche nicht. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt mit seinem Herrn. Er wird aber bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Also dieses einen fremden Knecht richten, das steht mir einfach nicht zu. Vielleicht ist der andere ein gläubiger Mann, der wirklich von Herzen die Dinge tut und es steht mir einfach nicht zu, über ihn zu richten. Also zumindest nicht in dieser Art und Weise, die von oben auf ihn herabguckt. Ja, ich lese mal weiter. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Also das ist letztendlich immer Gottes Herz. Er weiß, dass Sünde für uns etwas absolut Verheerendes ist. Und er möchte, dass wir davon wegkommen. Also das steckt eigentlich immer dahinter. Gott möchte uns zur Umkehr führen. Doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. Du sorgst selber dafür, dass dich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar das tun, was gut ist, und allen und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jeden Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ja, und das ist halt Teil dieser schlechten Nachricht. Der Mensch ist gefallen und es wird ein Gericht kommen. Und das ist auch immer gut, nicht zu vergessen. Natürlich für uns selber, aber auch in Bezug auf andere. Ne? Wenn wir anderen das Evangelium predigen, dann ist es auch gut und richtig, das zu predigen. Ja? Es ist nicht gut, immer nur oder nur zu predigen, ja, Jesus möchte dich retten und er möchte dein Leben besser machen. Nein, es gibt auch ein Gericht und das muss die Welt auch hören. Und das hat Paulus zum Beispiel auch gemacht, als er in Athen war. Er hat von Menschen gepredigt, die im Prinzip mit dem Glauben der Bibel nichts zu tun hatten. Und sein Predigtstil war ganz anders als mit Juden. Und dennoch ist er auf Götzendienst eingegangen und auch auf das Gericht. Also er hat ihnen gesagt, es wird ein Gericht kommen. Aber die gute Nachricht ist, hier ist sie auch schon angekündigt, ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Und auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für alle anderen Menschen. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn die sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Gott, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Menschen durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Ja, im Prinzip sagt er, es wird das Gericht kommen und geht auch nochmal darauf ein, die das noch nie gehört haben, die werden auch gerichtet, haben dann einen anderen Maßstab, aber es wird zu diesem Gericht kommen. Im Weiteren geht er dann auf die Juden ein, was für einen Vorteil es denn hat, das Gesetz zu kennen. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast. Du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum denn dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe stehlen. Warum stiehlst du dann? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen. Warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen. Warum bereicherst du dich an ihnen, indem du ihr Tempel plünderst? Ja, mit einfachen Worten, es ist hier ja Heuchelei. Sie predigen etwas und tun es selbst nicht. Und verurteilen andere auch, aber sollten eigentlich auch selbst da in der Form verurteilt werden. Da habe ich eine passende Geschichte zu gefunden, die würde ich gerne vorlesen. Die Geschichte heißt Der Dieb und der Priester. Die Geschichte erzählt von einem katholischen Priester, der eine Gasse hinter seiner Kirche entlang ging. Als ein Dieb hinter den Mülltonnen hervorsprang und den Lauf seiner Pistole in die Rippen des Priesters drückte. Der Dieb sagte, gib mir deine Brieftasche. Ohne zu zögern ging der Priester und griff nach seiner Brieftasche in der vorderen Tasche seines Mantels. Dann erblickte der Dieb seinen Hemdkragen. Bist du ein Priester? Fragte der Dieb. Ja, das bin ich, sagte der Priester. Nun, leg deine Brieftasche zurück, sagte der Dieb. Ich raube Priester nicht aus. Ich bin auch katholisch. An diesem Punkt zog der erleichterte katholische Priester zwei Zigarren heraus und bot dem Dieb eine an. Der Dieb antwortete, oh nein, das könnte ich nicht tun. Rauchen ist Sünde. Ich kann nicht glauben, dass du so etwas Böses tun würdest. Und ich fand die Geschichte irgendwie ganz passend, dass wir oft so Vorstellungen haben, ja, was richtig ist und was nicht richtig ist und das auch beim anderen sehen und das darfst du nicht tun, aber dann doch auch die Dinge übersehen, die bei uns vielleicht sind, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben und was wir denken, ja, das ist in Ordnung, das kann ich machen. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, wo Jesus von dem Balken und dem Splitter redet. Ja? Wo er sagt, ja, du versuchst den Splitter aus dem Bruder deines Auges rauszuziehen, aber du hast selber einen Balken in dem Auge. So ein bisschen ist das hier in dieser Geschichte auch. Und für uns das Gleiche, also wir können da auch schnell reinfallen, dass wir die Sünde in dem anderen sehen, aber übersehen, was bei uns denn da ist. Also ja, wir sollen einen kleinen Splitter rausziehen bei unserem Bruder, aber zuerst den Balken. Du redest voller Stolz, ich lese jetzt weiter, vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre, genau wie es in der Schrift heißt. Euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Und das finde ich auch so einen ganz wichtigen Punkt, dass wir durch so ein Verhalten letztendlich Unehre bringen. Ja? Sozusagen, wenn die Menschen wissen, dass wir gläubig sind, dass wir Christen sind, dass wir Kinder Gottes sind und wir verhalten uns ganz anders, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen, die das sehen, und die sagen dann vielleicht, ja, ich denke, der ist Christ, guck mal, was der macht. Und es ist letztendlich, dass Gottes Ehre dadurch verletzt wird. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, stell dir vor, da ist eine Firma und der oberste Boss, der hat einen Sohn und der arbeitet auch in der Firma und er weiß, dass er der Sohn vom Boss ist und der benimmt sich einfach unmöglich. Der behandelt die Angestellten schlecht, der nimmt sich Sachen raus, die er nicht machen dürfte, und der Boss ist ein Guter. Wie würde er sich fühlen über seinen Sohn? Und so denke ich das auch, dass wir als Kinder Gottes aufpassen müssen. Ist jetzt nur eine kleine Anekdote, würde ich jetzt nicht auf dieselbe Stufe stellen, aber Isabella wollte gerne so ein Fischabzeichen hinten auf das Auto haben. Ne? Gibt es ja viel so, ich bin Christ, oder? Mhm. Und dann hat sie am Anfang gezögert und hat dann gesagt, ja, wenn ich das da drauf mache, dann muss ich ja auch ordentlich fahren. Aber im Prinzip dasselbe Prinzip. Man sieht, okay, der ist Christ, guck mal, wie der fährt. Das kann doch nicht sein. Ja, ich lese weiter. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Und ist es umgekehrt nicht genauso? Wenn ein Unbeschnittener so lebt, wie es der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, unbeschnitten wie er ist, vor Gott als ein Beschnittener. Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die beschnitten sind. Aber er erfüllt das Gesetz und wird daher über dich zu Gericht sitzen. Denn obwohl du als Jude den genauen Text des Gesetzes besitzt und beschnitten bist, lebst du nicht nach dem Gesetz. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist, und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist, und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinne Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ja, da ist halt viel die Rede von Gesetz und Beschneidung, das, was bei den Juden etwas ganz, ganz Wichtiges war und auch etwas, wo sie stolz drauf waren. Ja, sie waren das auserwählte Volk, Gott hat sie berufen und sie sind durch diese Beschneidung in diesen Bund hineingekommen. Und sie kannten das Gesetz und sollten es halten. Und haben da sich auch im Prinzip auch so drauf verlassen. Ich gehöre zu Gottes Volk, ich bin beschnitten und ich habe das Gesetz. Und es kann bei uns aber vom Herzen her auch genauso passieren, dass wir uns auf äußerliche Dinge verlassen. Ja, ich bin ja in der richtigen Gemeinde, wir haben die richtige Lehre. Nicht alle anderen sind falsch, aber doch irgendwie die meisten. Ich bin getauft worden, ich bin zu Gottes Volk hinzugekommen. Und es wäre fatal, das als seine Sicherheit zu nehmen. Ich bin getauft, ich habe die richtige Lehre. Und ich würde den Text jetzt nochmal neu vorlesen. Und zwar würde ich gerne ein paar Wörter austauschen. Ich möchte direkt am Anfang sagen, dass das biblisch nicht richtig ist, was ich dann vorlese. Also es soll aber auch keine Lehre sein. Ja, also mein Ziel ist es einfach nur zum Nachdenken anzuregen und vielleicht auch so ein bisschen zu provozieren. Also nicht vergessen, es ist jetzt keine biblische Lehre.
Bibel nach Boris, ja.
Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Christ bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz Christi hast. Du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, in denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz Christi auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind, ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz Christi, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere lehrst, warum denn dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stiehlst du dann? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz Christi und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Denn genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Auch die Taufe nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz Christi lebst. Wenn du tust, was das Gesetz Christi verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Getaufter, sondern ein Ungetaufter. Und es ist umgekehrt nicht genauso, wenn ein Ungetaufter so lebt, wie es der vom Gesetz Christi geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, ungetauft wie er ist, vor Gott nicht als ein Getaufter? Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die getauft sind, aber er erfüllt das Gesetz Christi und wird daher über dich zu Gericht sitzen. Denn obwohl du als Christ den genauen Text des Gesetzes Christi besitzt und getauft bist, lebst du nicht nach dem Gesetz Christi. Nicht der ist nämlich ein Christ, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Taufe ist nicht die, die äußerlich am sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Christ ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Taufe ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch äußere Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinne Christ ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wie gesagt, es ist biblisch so nicht korrekt. Man kann das nicht. Es gibt gewisse Parallelen, aber man kann es nicht einfach gleichsetzen. Aber wie gesagt, es kann wirklich so eine Tendenz sein. Man verlässt sich auf äußere Dinge. Und man verlässt sich darauf, das Richtige zu wissen. Aber in diesem ganzen Abschnitt geht es immer wieder um das Tun. Und ich muss mich fragen, inwieweit unterscheidet sich mein Leben denn wirklich von dem, die in der Welt sind? Und vielleicht auch von denen, die auch versuchen, Gutes zu tun. Steche ich wirklich da heraus? Oder ist mein Denken, ich habe die Dinge und es ist alles okay und ich brauche mich um das, was in meinem Herzen geschieht, vielleicht gar nicht mehr so sehr zu kümmern. Ja, warum erzähle ich das alles? Warum? Es geht immer wieder um Sünde und ich denke sogar manchmal auch, boah, manchmal kann ich das nicht mehr hören. Es geht immer um Sünde, es geht immer um Umkehr. Und also bei mir ist es dann auch sehr schnell, dass ich so anklagende Gedanken habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen, das soll mich dazu bringen, umzukehren. Aber das ist gar nicht meine Absicht heute. Darauf möchte ich überhaupt nicht hinaus. Im Prinzip, das, was wir alle wollen, ist Gnade. Das, was wir alle wollen, ist Liebe. Wir wollen Versöhnung mit Gott, mit anderen Menschen. Wir wollen hören, dass wir etwas ganz, ganz Besonderes sind. Wir wollen hören, dass wir wertvoll sind. Und das stimmt auch alles. Und das ist richtig. Aber dennoch geht es leider nicht ohne diese schlechte Nachricht auch zu hören und zu verstehen. Zum Beispiel, wenn dieses Gefühl, dass der Schmerz nachlässt. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich alles. Kopfschmerzen und du nimmst die Tablette und merkst, oh, es wird besser, der Schmerz verschwindet. Dieses Gefühl hast du aber nur, weil vorher dieser Schmerz da war. Wenn jemand sagt, ich habe gute Nachricht für dich, du hast keine Schmerzen. Ja, okay. was ist Schmerz? Ja? Oder wenn du von einer Krankheit gesund wirst, das ist etwas Wunderbares. Du hast gelitten und du wirst gesund. Aber dieses Gefühl, das kannst du nur schätzen, weil du weißt, wie es ist, krank zu sein. Und mit der Gnade ist das im Prinzip das Gleiche. Wenn jemand zu dir sagt, du bekommst Gnade, du bekommst Vergebung und du weißt gar nicht, wie schlimm das ist, dann ist das schwierig. Und es ist unerlässlich, das Evangelium, wenn man das Evangelium und die Gnade verstehen will, dass man versteht, was es denn eigentlich auch angerichtet hat und wie schlimm es ist. Wenn man bei Paulus guckt, dann Paulus, genau. Wenn man bei Paulus guckt, dann stellt man bei ihm auch fest, seine Erkenntnis über seine eigene Sünde, kann man so eine gewisse Änderung feststellen. Am Anfang hielt er sich für gerecht, ne, bevor er seine Bekehrung hatte. Da sagt er selbst, ne, dass andere könnten sich noch, ich könnte mich viel mehr rühmen im Vergleich zu den anderen, die Apostel heißen, ne, und zählt das auf, warum, dass er ein Hebräer ist und so weiter. Und er sagt, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Also in der Zeit, wo vor seiner Bekehrung hat Paulus sich für untadelig gehalten. Er sagt, es ist alles in Ordnung, was ich mache. Dann hat er sich bekehrt und man liest im Korintherbrief, zuletzt von allen Aposteln quasi, ist er, also Jesus, auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich Apostel heiße. Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also es hat sich was getan. Er sieht die anderen Apostel und sagt, boah, ich habe Schlimmes getan. Ich bin der Geringste der Apostel. Und wenn man dann noch weiter guckt, da hat er den Timotheusbrief geschrieben, das war dann ungefähr 10 Jahre nochmal danach, da schreibt er, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Also er hat gesagt, er ist der geringste der Apostel und 10 Jahre später sagt er, ich bin der schlimmste von allen. Und ich glaube, dass dadurch, dass er das erkannt hat, wie schlimm das war, hat er auch ein so großes Bild von der Gnade. Wenn man den Römerbrief liest, da geht es ja ganz, ganz viel um Gnade und letztendlich in allen seinen Briefen. Und dazu passend wollte ich noch aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, was im Prinzip das nochmal in Worte fasst. Lukas 7, Vers 41. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seinen Schulden zurückzahlen. Da ließ er sie ihnen. Was meinst du? Also er ist hier im Haus von Simon. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie hat aber meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Also er macht ja so einen eindeutigen Bezug auf, wie viel Sünde einem vergeben wird und was es mit einem macht, dem viel vergeben wird. Das bewirkt viel im Herzen. Diese Frau, die war einfach so dankbar, weil sie wusste, was sie auch getan hat. Und ich glaube nicht, das ist jetzt meine persönliche Vermutung, dass die Menge der Sünden unbedingt so viel anders war zwischen den beiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich sag mal, von der Menge das einen großen Unterschied gab, sondern ich glaube eher, dass dem Simon einfach diese vielen Dinge nicht bewusst waren. Ja? Weil diese ganzen Dinge, die er nicht getan hat, das waren eigentlich normale Dinge, die man in der Kultur getan hat. Und ich glaube, er wusste einfach nicht, was da an Sünden alles da ist. Im Vergleich zu der, wahrscheinlich war es eine Prostituierte, die einfach sich sehr bewusst war, was sie alles bekommen hatte. Und das ist halt das, worauf ich hinaus wollte, dass es darum geht, dass wir Gottes Gnade wirklich von Herzen verstehen und so wie diese Frau diese Dinge tun, weil wir so dankbar sind. Eine Geschichte wollte ich noch vorlesen. Wie gesagt, in dem Kapitel 2 geht es viel auch um das Tun, aber es ist auch wichtig, warum wir diese Dinge tun. Diese Frau hat diese Sachen nicht getan, weil es ihr irgendjemand gesagt hat, sondern weil es aus ihrem Herzen kam. Okay, die Geschichte geht so. Ein Ehemann und eine Frau liebten sich nicht wirklich. Der Mann war sehr anspruchsvoll, so sehr, dass er eine Liste von Regeln und Vorschriften für seine Frau vorbereitete. Er bestand darauf, dass sie sie jeden Tag vorlas, also diese Liste mit Regeln, und ihnen auf den Buchstaben gehorchte. Seine Do's and Don'ts deuteten unter anderem darauf hin, wann sie am Morgen aufstehen musste, wann sie Frühstück serviert werden sollte und wie die Hausarbeit erledigt werden sollte. Nach mehreren Jahren starb der Ehemann. Mit der Zeit verliebte sich die Frau in einen anderen Mann, den sie sehr liebte. Bald waren sie verheiratet. Dieser Mann tat alles, um seine neue Frau glücklich zu machen und überschüttete sie ständig mit Zeichen seiner Wertschätzung. Eines Tages, als sie das Haus putzte, fand sie in der Schublade die Liste der Befehle, die ihr erster Ehemann für sie zusammengestellt hatte. Als sie es sich ansah, dämmerte es ihr, dass obwohl ihr derzeitiger Mann ihr keine Liste gegeben hatte, sie trotzdem alles tat, was die Liste ihres ersten Mannes verlangte. Sie erkannte, dass sie diesem Mann so ergeben war, dass ihr tiefster Wunsch darin bestand, ihn aus Liebe, nicht aus Verpflichtung zu erfreuen. Ja, abschließend würde ich noch ein bisschen vorgreifen aus Römer 5. Als letzte Bibelstelle ist mich leider das hier nicht ausgedrückt. Wie gesagt, ein kleiner Vorgriff, Kapitel 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Aber nicht nur das. Wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind. Denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld hat, gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und diese Hoffnung werden wir nicht, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für einen besonders gütigen Menschen opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Ja, das ist letztendlich das, was Paulus, warum Paulus so weit ausgeholt hat. Das ist die Sünde und das Gericht. Damit wir verstehen, dass wir dieses Geschenk bekommen. Das ist letztendlich das Große. Wo ich heute halt auch drauf hinaus wollte, das zu verinnerlichen. Wow, es ist etwas so Besonderes. Und da wird der Uwe gleich im Abendmahl vielleicht noch was zu sagen.
Ja.
Lass uns nochmal ein Lied noch zwischendurch. Ja.
Lied 76. Näher, noch näher. Sehr gut.
Näher, noch näher, fest an dein Herz, ziehe mich, Jesus, durch Freude und Schmerz. Bürg mich aus Gnade in deinem Zelt, schirme und schütze mich ein. Schirme und schütze mich, Heiland der Welt. Näher, noch näher, nichts hab ich dir, nichts, was als Opfer hertauget vor dir. Ach, nur ein sündges Herz ist mein, Jesus, mein König, o wasche mich rein. Jesus, mein König, o wasche mich rein. Näher, noch näher, ganz in den Tod, gebe ich willig mein Heiland und Gott, was seinen Segen hemmte in mir, weltliche Freude und irdische Ziel, weltliche Freude und irdische Ziele. Näher, noch näher, völliger frei, bis er eigene Ringen vorbei, bis all mein Leben dein Abglanz ist und du, Herr Jesu, mein alles mir bist und du, Herr Jesu, mein alles mir bist.
Wir haben gerade gehört, dass wir von Gott gerettet sind, dass wir nicht aus Werke gerettet werden, sondern dadurch, dass wir das annehmen, was Jesus Christus getan hat, ja, vor uns. Und ich lese jetzt eine Stelle aus dem Epheserbrief, der ist beschrieben mit, was Gott uns geschenkt hat. Epheser 1, ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gott unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, sein Plan ausführen. Alles unter das Haupt von Christus zu bringen, alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihn haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht dessen, der alles nach seinem Plan verwirklicht. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung, gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil an unserem künftigen Erbe, der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch das wird zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Hier wird aufgezeigt, alles hat Jesus Christus vollendet, damit wir so leben und auch so handeln können, wie Gott es auch wollte. Ja. Und auch in diesem Abschnitt sieht man immer öfters drin, und zwar wird immer geschrieben, in ihm, durch ihn sind wir. Nicht wir alleine durch meine Kraft, durch eigene Kraft nicht, sondern durch die Kraft, die wir von Jesus Christus bekommen haben, können wir alles vollenden und können wir auch so leben, wie Gott es uns gegeben hat. Wir wollen jetzt das Mahl beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der alles vollendet hat, der alles vollbracht hat und damit wir leben können, damit wir leben können in Fülle, Herr. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass er uns das Zeichen in Brot und Wein gegeben hat, damit wir erkennen können, sein Leib ist für uns gebrochen und sein Blut ist für uns geflossen, damit wir leben können, damit wir so leben können, wie es von Anfang an für uns bestimmt war. Hab Dank dafür. Segne jetzt das Brot und auch die Frucht des Weinstock, sei mit uns und leite und führe uns auf allen Wegen. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen.
Amen.